Wir machen weiter. Ich mache weiter mit meiner Serie über das Reich Gottes und möchte es heute auch irgendwie zum Abschluss bringen, weil ich was Neues anfangen möchte dann. Über das Reich Gottes, das heißt, wie Jesus Christus trotz aller Widerstände, von denen wir auch heute wieder ein bisschen mitbekommen werden, schlussendlich auf dieser Erde seine Herrschaft, seine verdiente Herrschaft antreten wird. Das ist das große, riesengroße Thema. Er ist zwar schon König, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, de jure, also von Rechts wegen, de facto, aber ist er es noch nicht, wie wir schon immer jeden Tag auch mitbekommen, so heißt es auch im Hebräer, du hast alles unter seine Füße gelegt, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Hebräer 2, Vers 8. Und wenn wir uns mit diesem spannenden Thema, das Reich Gottes, beschäftigen, dann ist es ein Kapitel, um das wir ganz sicher nicht herumkommen. Und das ist Matthäus 13. In Matthäus 13 nämlich offenbart Jesus seinen Jüngern anhand von 7 prophetischen Gleichnissen, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, äußerst wichtige, damals noch ausständige Ereignisse. 7 Gleichnisse also, die der Herr, so sagt uns die Schrift, hintereinander am Stück an einem Tag erzählt hat. Da haben wir schon aufgeschlagen. Vers 10 sehen wir, die Jünger fragen ihn, Herr, wieso redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und Jesus sagt ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Also so tickt unser Herr. Bisschen sagen wir auch so, Geheimnisse teilt man nicht mit jedem, sollte man zumindest es nicht. Deshalb also diese Art von Geheimsprache in den Gleichnissen, die zuerst einmal entschlüsselt werden muss. Bei der Auslegung dieser Geheimsprache darf natürlich kein Platz sein für unsere Fantasie, die oft so mit uns gern durchgeht oder für irgendwelche Schwärmereien. Ich denke, das versteht sich von selbst. Biblische Prophetie hat eine ganz bestimmte Auslegungsregel. Und wenn du die nicht beachtest, dann passiert das, was jemand mal so genannt hat, man verwechselt den Heiland mit dem Henker. Es klingt ähnlich, aber es sind zwei ganz verschiedene Dinge. So ist mit der Prophetie und der Herr hat es so angerichtet, dass diejenigen, die mit seinem Wort nicht so genau nehmen, dass die in die Irre laufen. Aber wenn wir das Wort so verstehen, wie es gedacht ist, dann bergen wir einen großen Schatz. Wie gut, dass die Regel, die es unbedingt zu beachten gibt, Gott sei Dank sehr einfach ist. Sie besagt schlicht und einfach, dass die Schrift sich selbst auslegt. Martin Luther hat es mal definiert in seiner alten Sprache. Also ist die Schrift ihr selbst ein Eigenlicht. Das ist ein Fein, wenn die Schrift selbst sich auslegt. Sacra scriptura sui ipsius interpres, auf Lateinisch. Das ist, denke ich, das Prinzip, was wir uns allen wieder müssen in Erinnerung rufen. Da haben wir die 7 Gleichnisse im Einzelnen. Da haben wir zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann oder auch vom vierfachen Ackerfeld. Ich habe darüber schon vor einigen Monaten gesprochen. Also der Sämann muss, wenn er raussät, mit einkalkulieren, dass der größte Teil des Ausgesäten auf schlechte Erde fällt. Das ist mal eine schlechte Nachricht zuerst. Manchmal aber fällt das Wort auch auf guten Boden. Und der bringt dann reichlich Frucht, 100-fach, 60-fach, 30-fach. Man kann sagen, es rentiert sich also doch. also ein durchwachsenes, unter dem Strich aber doch positives Gleichnis. Und in diesem Fall, weil der Herr es den Jüngern selber auslegt, das funktioniert, da muss man zuerst einschalten, jetzt, dann geht es gut. Also ab Vers 18 legt der Herr selber aus und deshalb ist es auch relativ leicht zu verstehen, leicht zu deuten, dieses Gleichnis. Und dann haben wir das Gleichnis vom Unkraut des Ackers, ab Vers 24. Das ist ein ganz klar ein negatives Gleichnis. Da ist die Aussage negativ. Der Mensch, also wieder Jesus selbst, ist damit gemeint, seht zwar den guten Samen in diese Welt, die mit einem Acker verglichen wird, während aber die Menschen schlafen, kommt der Feind, das ist der Teufel, und seht Unkraut mitten unter den Weizen. Außer dem Evangelium gibt es unzählige andere Philosophien und Theorien über Ursprung und Ziel des Lebens und des ganzen Universums. Das ist eine Tatsache. Das Evangelium hat kein Monopol, sondern es erfreut sich großer Konkurrenz. Wie man so sagt, der Herrgott hat verschiedene Kostgänger. Was soll's, sagt Jesus. Lasst beides zusammen, Vers 30, wachsen bis zur Ernte. Die wollen alles ausreißen. Sagt, lasst das Wachsen, den Weizen und das Unkraut. Ihr könntet beim Ausreißen des Unkrauts auch etwas vom Weizen erwischen. Das werden dann, wenn die Zeit reif ist, meine Schnitter erledigen. Und zwar sind es die Engel. Also wir sehen, im Gegensatz zur Gemeinde, wo falsche Lehre, sollte sie sich eingeschlichen haben, entfernt werden muss, ordnet Gott an, dass in der Welt beides nebeneinander Platz hat. Auch dieses Gleichnis wird vom Herrn selbst ausgelegt. Vers 37 sehen wir in den nächsten Verse, legt er es selbst aus und deshalb ist auch dieses Gleichnis, denke ich, gibt es keine zwei Meinungen. Und dann haben wir zum Schluss noch das Gleichnis vom Fischnetz ab Vers 47, ja. Über dieses Gleichnis werde ich vielleicht irgendwann mal ausführlicher sprechen. Aber für heute wollen wir uns konzentrieren jetzt auf das, was uns der Herr auf den Weg geben will, an geheimer Information. In den vier kleinen Gleichnissen vom Senfkorn, ab Vers 31, vom Sauerteig, ab Vers 33, vom Schatz im Acker, ab Vers 44, und von der kostbaren Perle, ab Vers 46, ab Vers 45, ja. Ja, da lässt uns der Herr jetzt bei der Auslegung ein bisschen allein. Aber ein paar Begriffe haben wir gesehen, die sind ja schon geklärt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Erklärung nicht vergessen, weil sie uns wieder begegnen werden. Und mit einer bestimmten allgemeinen Bibelkenntnis ausgerüstet, natürlich hat die gehört auch dazu, wollen wir es uns wagen, jetzt diese Gleichnisse auszulegen. Ich lese sie mal ab Vers 31. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das sind, ist das ein, die ersten zwei? Dann ab Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also das Gleichnis vom, gehen wir wieder zurück, vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig, das nächste, die beiden stehen nicht ohne Grund, unmittelbar hintereinander. Sie gehören nämlich zusammen. Sie bilden eine Einheit. Sie beschreiben zwei Aspekte einer total unerfreulichen Realität, wie wir noch sehen werden. Und auch das Gleichnis vom Schatz im Acker und jenes von der kostbaren Perle, auch diese beiden stehen unmittelbar hintereinander. Und auch sie gehören zusammen, beschreiben zwei Aspekte einer total erfreulichen Realität. Und ich bin froh, dass ich meine Predigt dann abschließen kann mit diesen zwei Gleichnissen und nicht mit den ersten beiden. Aber beginnen wir mit der schlechten Nachricht gleich vorweg. Dem Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. In diesen beiden ersten Gleichnis prophezeit der Herr ein entartetes Christentum. Das, was sich dann später in der Kirchengeschichte ereignet hat, sagt der Herr hier also schon mal voraus. Es wäre ja auch sonderbar, wenn davon in der Bibel nichts stehen würde. Das Wort entartet hat natürlich jetzt seit den Nationalsozialisten einen schlechten Beigeschmack. Die sogenannte entartete Kunst ist ein Begriff aus dieser Zeit. Aber da kann das Wort eigentlich nichts dafür. Entartet ist ganz einfach ein wissenschaftlicher Begriff, ein Fachbegriff, der was besagt, dass etwas von bestimmten gegebenen Gesetzmäßigkeiten abweicht, ausartet, von der Norm in negativer Weise abweicht. Ein Mensch nimmt also ein Senfkorn und sät es auf seinen Acker. Also der Mensch ist immer noch Jesus Christus, das haben wir schon in die anderen Gleichnisse jetzt gesehen, er ist der Anfänger des Glaubens. Und sein Acker ist immer noch die Welt, das ist uns auch schon begegnet, Beispiel Vers 38 erklärt es der Herr selber, der Acker aber ist die Welt. Und der Senfkorn ist uns auch ein Begriff, dass er sät, das ist der Glaube, das ist der rechte Glaube. Das steht zwar hier nicht direkt, aber in Matthäus 17 steht es und diese Erklärung genügt, um die Information zu bekommen. Eben Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann reicht es. Und bis jetzt, denke ich, ist das relativ einfach zu verstehen und denke auch richtig gut, was da passiert, ist eine richtig eine tolle Sache. Dann aber wird es spannend und ab jetzt, denke ich, ist auch ein bisschen Bibelkenntnis gefragt, ein bisschen das Alte Testament zum Beispiel und ein bisschen Hausverstand auch natürlich. Aus dem Senfkorn erwächst nämlich ein Baum. Jetzt sagt uns der Hausverstand, dass aus einem Senfkorn niemals ein Baum entsteht, sondern immer ein Strauch, ein ganz normaler Senfstrauch. So, da haben wir ein schlechtes Foto, aber da sehen wir den Strauch und dahinter ist zum Vergleich ein Baum. Man sieht ihn jetzt ein bisschen abgeschnitten, aber es sind doch zwei unterschiedliche Dinge. Der Senfstrauch ist zwar auch von beträchtlicher Größe, vielleicht sogar ein bisschen größer als ich, aber er ist eben ein Strauch mit Beeren dran, die Senfbeeren, und ist kein Baum. Und die Bibel, was lehrt sie uns schon auf Seite 1? Dass Gott alles nach seiner Art gemacht hat. Und nach seiner Art sollte es auch bleiben, wenn es nach ihm geht. Es war den Israeliten zum Beispiel nicht erlaubt, ich lese das 3. Mose, Vers 19, im 19. Kapitel, die Dinge entachten zu lassen. Er sagt, meine Ordnungen sollt ihr halten, dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Das sagt uns, dass es im Reich Gottes niemals um unsere Kreativität geht, sondern immer um Gehorsam. Ja, dann steht also dieser große Baum, sodass sogar die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Wir gehen wieder zurück zum Text. So, jetzt ist passiert. Du kannst ja vielleicht einschalten, ja. Was meint Jesus jetzt mit den Vögeln? Ich denke, wenn wir ein bisschen Erinnerung haben, dann hat er es uns schon vorher erklärt. Aber vielleicht Vers 4 einspielen können. Vers 4 ist die Rede, dass einiges auf den Weg fiel und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und in Vers 19 erklärt es der Herr, schau, dass wir es jetzt nicht einblenden können, dass Vers 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Also die Vögel als Bild des Teufels und natürlich seiner Helfershelfer der Dämonen. Hier nun jedoch, das ist eine Steigerung, kommen die Vögel leider nicht nur zum Fressen und dann schwirren sie wieder ab, sondern sie bleiben und bauen sogar ihre Nester. Also wenn jemand ein Nest baut, dann bleibt er nicht nur für eine Nacht. Würde sich nicht lohnen. Wenn wir den Baum jetzt vor Augen hätten, dann sehen wir, ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Ja, wir können uns den Baum vorstellen, mit seinen kräftigen Ästen, mit seinen vielen Zweigen, die den Halt geben und die das ermöglichen, dass diese Vögel eben ihre Nester dort bauen können. Das ist der Preis, den man zahlt für ein unnatürliches, künstlich herbeigeführtes Wachstum. Es steht im 1. Timotheusbrief, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Auf einem Senfkornstrauch, kann man es vielleicht doch wieder einspielen, da kann ein Vogel vielleicht kurz notlanden, aber er kann niemals ein Nest drauf bauen. Und der Senfkornstrauch trägt dafür schmackhafte Senfkornbeeren. Die findest du auf dem Baum nicht. Wie konnte es zu einer solchen Fehlentwicklung kommen, dass einem Senfkorn ein Baum wird? Um das zu begreifen, wird uns das zweite Gleichnis eben geliefert von Jesus. Bisher ist ja schon angeklungen bei dem, was ich bis jetzt gesagt habe, wie es dazu kommen kann. Das heißt in diesem Gleichnis, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis das Mehl ganz durchsäuert war. Auch da ist wieder wichtig, dass wir die Bilder mit dem richtigen Inhalt füllen. Wenn die Bibel von einer Frau spricht und dies geistlich gedeutet werden muss, dann ist immer eine Gemeinde gemeint, eine Gemeinde Gottes. Was macht eine Gemeinde, die gerne groß und mächtig wäre, nicht mehr verfolgt, sondern die Herrschende? Ganz einfach, sie vermischt das Mehl mit Sauerteig. Sauerteig hat nämlich die Kraft des Aufblähens. Sauerteig bläht auf. Ja, auch da ist natürlich wichtig, dass wir wieder Disziplin haben und diese beiden Bildworte Mehl und Sauerteige, wie gesagt, richtig deuten. Jetzt sagen Kirchenromantiker, ich nenne sie mal so, das Mehl versinnbildlicht die zu rettende Welt. Und der Sauerteig wäre dann das Evangelium, die Kraft des Evangeliums. Und das Resultat ist zum Schluss eine vom Evangelium durchsäuerte, geprägte Welt. Und diese Menschen haben natürlich dann dementsprechend eine sehr positive Endzeiterwartung. Und die Bekehrung der Welt steht jederzeit unmittelbar bevor. Das steht aber im Widerspruch zur Gesamtlehre der Bibel. Die Bibel lehrt, dass das Evangelium zwar dazu dient, um Einzelne, letztendlich doch sehr viele, aus dieser Welt herauszurufen, hinein in die Gemeinde Jesu. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber die Welt selbst geht unaufhaltsam ihren Weg der Gottlosigkeit, und zwar je weiter, desto mehr. Eng ist die Pforte, sagt Jesus, und schmal der Weg. Und wenige sind, die beides finden. Und das gilt bis zum Schluss. Weil das Evangelium einfach so ist, wie es ist. Und der Mensch ist auch so, wie er ist. Lassen wir deshalb doch weiterhin die Schrift sich selber auslegen. Wofür steht in der ganzen Bibel Mehl, wenn von Mehl die Rede ist, in geistlicher Hinsicht, beziehungsweise Korn oder Brot, wofür steht es denn? Doch immer für die Kraft, die von Christus ausgeht und vom reinen Wort Gottes. Ich habe ein schönes Bild, das bringe ich euch jetzt, eine schöne Geschichte vom zweiten Buch Könige. Da war ein Prophet, Elisa, mit seinen Jüngern, seinen Prophetenjüngern, habe nicht so viel Erfahrung gehabt wie er. Und es war eine große Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener: Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. Und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Koloquinten sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten: Der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er: Holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte: Schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches im Topf. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut, heißt es in den Sprüchen. Und da sehen wir diese ungeübten Prophetenjünger, die einfach in ihrer Not zu irgendwas greifen und dann ist der Tod im Kopf, im Topf. Und was hilft? Werft Mehl rein und dann ist das Schädliche weg. Wir haben in der ganzen Bibel, wo von Korn, Mehl oder Brot die Rede ist und was geistlich gebraucht ist, ist immer positiv. Und wir haben hier irgendein anderes Bild, das ist immer in der ganzen Bibel und zwar sehr oft immer negativ. Und das ist der Sauerteig. Sauerteig steht immer für die Kraft, die vom Bösen ausgeht, von falscher Lehre. Zum Beispiel sagt Jesus mal: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann sagt er ihnen später: Ja, ich mache auch die Lehre gemeint von diesen Menschen und nicht vom Teig oder vom Brot von ihnen. Und aus diesem Grund ist auch das Brot, das wir zu uns nehmen beim Abendmahl, ist ohne Sauerteig, wenn es halt richtig gemacht ist. Das ist aus dem 1. Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Wie kann eine Gemeinde am schnellsten wachsen? Wie wird sie groß und einflussreich? Ganz einfach, indem sie diese enge Pforte ein bisschen breiter macht. Ich habe in meiner letzten Predigt über die Bekehrung des Cornelius gesprochen, da haben wir die Apostelgeschichte immer am ersten des Monats durchwandern. Und an dieser Geschichte vom Cornelius zum Beispiel, ist ein schönes Beispiel dafür, sehen wir, dass der Mensch drei Dinge tun muss, um errettet zu werden. Er muss zuerst mal eine Umkehr haben, eine Hinwendung zu Gott. Er muss erkennen, dass er in die falsche Richtung unterwegs ist. Und dann muss er als zweites glauben, dass Jesus die Antwort ist auf alle seine Probleme, dass er für uns gestorben ist und um unsere Rechtfertigung willen auferstanden ist. Das ist das Zweite. Und das Dritte sehen wir, dass er sich dann taufen lässt, der Mensch. 200.000 sind es noch nicht, der Kirchengeschichte lehren uns eines. Wenn man diese Reihenfolge umdreht, das ist Kleinigkeit, würde man meinen, dann wächst die Gemeinde viel, viel schneller. Es gibt viele Tricks, um Gemeindesaal voll zu bekommen. Aber es ist der größte Trick, wenn man zuerst die Taufe macht. Ein Ritus, ja. Babytaufe. Das andere wird dann schon werden, sagt man. Und da wächst der Mensch dann halt eine, das muss nachher kommen. Jesus aber, wenn man richtig kennen, fordert uns auf, zuerst mal die Kosten zu überschlagen, zu berechnen. Und erst dann, wenn wir das gemacht haben, sollen wir zu ihm kommen. Diese Welt wird sich eines Tages Jesus unterordnen. Das wird aber nicht passieren durch unsere Predigt, durch den Dienst der Kirche oder der Gemeinde, nennen wir es so, sondern durch die Wiederkunft Jesu in großer Kraft. Nicht durch unsere Predigt und auch schon gar nicht durch unsere Tricks. Wenn wir jetzt mehr wissen wollen über diese geheimnisvolle Frau, die das Gute mit dem Bösen so intensiv vermischt, dass diese beiden Elemente unmöglich voneinander getrennt werden können, dann müssen wir die Offenbarung lesen. In der Offenbarung, circa 50 Jahre später, offenbart der Herr, dem Apostel Johannes, nämlich mehr über diese Gemeinde, die bald einmal vom Glauben abfallen würde. Und zwar bekommt Johannes in der Offenbarung vom Engel eine Hure gezeigt. Also eine Frau, ja, die keusche Jungfrau, von der Paulus spricht, die was die Gemeinde eigentlich ist, 2. Korinther 11, ist also zur Hure verkommen. Und Johannes wundert sich mit großer Verwunderung. Er ist schockiert, weil er das sieht. Es ist nicht eine x-beliebige kleine Gemeinde in Kuckuckshausen oder wie da in der FCG. Die Frau, die du gesehen hast, sagt der Engel zu ihm, ist die große Stadt, welche die Königsstadt, die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Also die Hauptstadt des damaligen Weltreiches. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass diese Gemeinde so voller falscher Lehren ist, dass der Engel sie nennt eine Behausung von Dämonen und ein Gefängnis jeden unreinen Geistes und ein Gefängnis jeden unreinen und gehassten Vogels. Sind wir wieder bei den Vögeln. So schließt sich die prophetische Beschreibung. Deshalb sagt er auch, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Wie geht der Herr um mit einer Gemeinde, in die falsche Lehre eingedrungen ist? Das ist ein Thema, das betrifft jede Gemeinde. Zuerst einmal mit großer Geduld und Langmut. Wenn wir diesbezüglich die Bibel studieren, dann sehen wir das vom Herrn. Aber wenn die falsche Lehre zum Dogma geworden ist, also praktisch nicht mehr rauszurotten, geht er auch mit äußerster Konsequenz voran. Das gilt für alle Zeiten, auch für uns heute noch. Ein sehr eindrückliches Bild für diese Vorgehensweise des Herrn wird uns geliefert in 3. Mose 14. Wir müssen das jetzt nicht nachschlagen. Ich fasse es kurz zusammen auf Vers 33. Dieses Kapitel ist in meiner Übersetzung überschrieben mit Reinigung vom Aussatz an Häusern. Und der Inhalt ist folgender. Wenn an einem Haus, Bild für die Gemeinde, Grundfeste der Wahrheit, ein Aussatzmal festgestellt wird, Sünde, falsche Lehre, dann hat der Priester, das ist ein Bild von Herrn Jesus, Jesus ist der Priester über die Gemeinde, den Auftrag, die Wände des Hauses ganz genau zu untersuchen, ob die Sache schlimm ist. Das ist das Erste. Ist die Sache schlimm, so soll der Priester nach 7 Tagen wiederkommen. Das ist eine lange Zeit. Die Bibel sagt 7, ja, das ist eine lange Zeit. Und wenn dann noch vom Aussatz befallene Steine da sind, dann soll er diese Steine wegnehmen und durch andere ersetzen. Und dann geht er wieder weg und kommt wieder. Und ist der bösartige Aussatz aber trotzdem noch bei diesem Haus da, dann muss schlussendlich das ganze Haus abgerissen werden. Das kann man nachlesen in 3. Mose 14. So, soweit diese unerfreulichen Dinge, was will man daraus lernen? Es ist, geht nicht um eine prächtige, große Kirche, sondern es braucht einen prächtigen, großen Herrn. Das braucht es mal. Und jetzt all das, was unsere armen Ohren bis jetzt vielleicht gehört haben, vielleicht zum ersten Mal vielleicht da, dafür entschädigen wir uns jetzt mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Kannst du vielleicht wieder weiter, vielleicht da richtig ist, wohl es geht wieder. Ich lese mal vor. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. In diesen zwei Gleichnissen prophezeit der Herr sein Erlösungswerk, sein Loskaufwerk am Kreuz, das damals, als er diese Worte gesprochen hat, ja noch ausständig war. Zweimal heißt es hier, dass jemand alles, was er hat, verkauft. Und dieser jemand ist natürlich wieder unser Herr Jesus. Es gibt ja sonst niemand, der so flüssig wäre, so bei Kasse, dass es ausreichen würde für so ein gewaltiges Vorhaben. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch stirbt, normale Menschen, dann stirbt er halt für seine Sünden. Das Kapital, das er investiert, ist sein Leben. Jetzt hat der Herr natürlich sein Leben nur einmal hingegeben. Aber er hat es getan im Hinblick auf zwei Kostbarkeiten, die voneinander unterschieden werden müssen. Und deshalb braucht es auch zwei Gleichnisse, um das herrliche Resultat seines Opfers angemessen zu beschreiben. Der im Acker verborgene Schatz ist Israel. Die sehr kostbare Perle ist die Gemeinde. Was zu beweisen wäre, und sehr einfach zu beweisen ist. Vorausgesetzt, man hält sich natürlich an unsere goldene Regel und betrachten die einzelnen Worte, die da stehen, vor allem ganz genau. Wir sind vom Heiligen Geist eingegeben. Also mitten im Acker, der Acker ist, haben wir schon festgestellt, x-mal jetzt, die Welt. Mittelt in der Welt liegt ein Schatz verborgen, der sehr wertvoll ist. Der ist schon da, Israel. Und sein besonderer Wert, worin liegt er? Nichts anderes als in der Erwählung durch Gott. Aber darin liegt ein großer Wert, wenn man von Gott erwählt ist wie Israel. Gott sagt mal in Sacharja, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das sagt er nicht zu jedem Volk. Und das sagt er, das war schon so, lange bevor Jesus gekommen ist. Die Welt in diesen Jahren vor Jesus hat den herausragenden Wert vor Gott von Israel nie erkannt, das muss man sagen. Sonst hätten sie sich Rat geholt bei Israel und ihm Gutes getan. Haben sie aber nicht. Einzelne Personen immer natürlich ausgenommen. Nimm das Beispiel vom Hauptmann Cornelius, letzte Mal haben wir ihn vielleicht ein bisschen in Erinnerung. Er war trotzdem, dass er ein römischer Hauptmann war, muss ich das vorstellen, hat er diesen Gott Israel jederzeit zu ihm gebetet und hat dem Volk der Juden viele Almosen gegeben. War eine Ausnahme. Trotzdem, trotz dieser Erwählung, brauchte auch Israel natürlich Erlösung. Und weil das so war, war es bereits vor Grundlegung der Welt, Vers 35, beschlossene Sache, dass der Sohn Gottes eines Tages kommen würde, um für Gottes auserwähltes Volk der Juden sein Leben zu lassen. Sein Leben wurde ihm nicht genommen, sondern er hat es gegeben. Jesus selbst legt großen Wert auf diese Feststellung. Natürlich ist dem Herrn Jesus sein Leben auch genommen worden. Er hat sich ja nicht selbst umgebracht. Da hat schon jeder seinen Teil beigetragen. Der Mensch, jeder Mensch ist, wenn die Umstände dementsprechend sind, zu jeder Schandtat fähig, wenn er an der richtigen Stelle, eben an seiner empfindlichen Stelle getroffen wird. Aber die damals Beteiligten haben genau genommen nicht verstanden, was sie da eigentlich tun. Das beste Beispiel dafür ist der hohe Priester Kaiphas, sagt Johannes 11, Vers 50, von dem die Bibel sagt eben, dass er nicht wusste, was er tut, als er folgende Worte gesagt hat. Es ist nützlich, wenn ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation. Kaiphas war ohne Zweifel böse, als er das gesagt hat. Aber dennoch war es Gott selbst, der durch ihn gesprochen hat, weil Kaiphas in diesem Jahre hoher Priester war. Kaiphas hat wirklich Recht gehabt. Es war besser, dass ein Mensch stirbt, als was, wenn das ganze Volk zugrunde geht. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, schreibt Johannes. Aber nicht nur für die unseren, er schreibt es als Jude, sondern für die der ganzen Welt. Aber in erster Linie eben, denke ich, ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass der Herr Jesus in erster Linie für Israel gekommen ist. Aus Freude über den im Acker verborgenen Schatz geht der Herr hin und verkauft alles, was er hat. Als Freude über seine Brüder, den Juden. Dass er dann nicht nur diese kleine Parzelle, nennen wir so, Israel für sich erkauft, sondern gleich den ganzen Acker mit, das kommt dazu und davon leben wir. Aber wir Nicht-Juden sollen uns gegenüber Israel nicht erheben, sagt Paulus. Wir sind nur eingepfropfte Zweige eines wilden Ölbaums, die der Fettigkeit des wahren Ölbaums für eine gewisse Zeit mit teilhaftig geworden sind. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Hauptstadt damals. Ja. Hat aber nicht viel genutzt, lehrt die Geschichte. Jetzt ist Israel zwar noch verstockt, um unseretwillen, wenn aber die Vollzahl der Nationen eingegangen wird ins Reich, dann wird Israel errettet werden als ganze Nation. Jetzt noch ein Punkt zu diesem Thema, das von der Herrlichkeit Israels, aber für das menschliche Auge zumindest, für eine lange Zeit gar nichts zu sehen sein würde, das sehen wir hier auch in unserem Gleichnis angedeutet. Also der Herr sieht diesen Schatz, der im Acker schon drinnen ist, mit seinen runden Augen, sickern, entdecken, und indem er den ganzen Acker kauft, ersteht er auch natürlich diesen Schatz mit, aber er verbirgt ihn gleich wieder im Acker. Wir müssen das ganz genau lesen. Er hat ihn gefunden, er hat ihn gekauft und hat ihn verborgen. Ja, Israel ist heute wirklich, sie haben zwar wieder ein Land, aber Israel war für lange Zeit total im Acker der Nationen, verteilt überall rum, sie haben kein Land mehr gehabt und sie haben auch vergessen, das, was jeder Jude früher gewusst hat, auf welchem Stamm das er ist. Welcher Jude weiß heute noch, aus welchem Stamm das er ist? Aber der hohe Priester, der die 12 Stämme, haben wir das letzte Mal gehört, auf seiner Brust trägt, der weiß es. Und wenn die Zeit reif ist, wird er diesen Schatz Israel aus dem Acker ausgraben. Kommen wir zum Schluss zur Perle. Die kostbare Perle schließlich, wo sind wir? Die Gemeinde. Der Herr hat auch uns gesehen, die Nicht-Juden. Und um uns zu erkaufen, ist er hingegangen und hat alles gegeben, was er gehabt hat. Noch ein paar Worte zur Perle. Da muss man ein bisschen ein Lexikon zur Hilfe nehmen, weil die Perle, die Bibel ist jetzt kein wissenschaftliches Buch. Ein paar Worte zur Perle noch. Die Perle ist eigentlich ein relativ unbekanntes Ding, sagen wir mal so, ob der Mensch wohl alles erforscht, aber die Perle ist ein kleines Geheimnis für den Menschen. Das sind ein paar Worte von der Perle, wo ich überzeugt bin, wenn wir die Erlösung in Christus für die Gemeinde genau untersuchen, das ist ein Rat für einen Wissenschaftler, dann soll er an die Perle rangehen, dann kann er auch die Perle erklären. Weil die zwei Dinge hat Gott wie viele andere Sachen auch geschaffen, da ist das Natürliche und demgegenüber ist das Geistliche. Ein paar Worte noch zur Perle. Erste Entdeckung, obwohl der Schatz, wir sind wieder beim Text, lange vor der Perle da war, Israel war lang vor der Gemeinde da, und obwohl der Herr, wie gehört, in erster Linie für die Juden gekommen ist, für die verlorenen Schafe Israels, wird es doch die Perle sein, also wir, die zuerst in den Besitz des Herrn übergehen. Ich rede bewusst vom Besitz. Der Herr, vom Eigentum her, ist er natürlich beides gehört ihm. Er hat beides erkauft. Aber wirklich im Besitz sein, wird er zuerst vor der Perle. Es wird zuerst, die Gemeinde wird zuerst mit ihm zusammentreffen und dann erst wird Israel wieder ins Zentrum rücken. Also wir sehen, obwohl wir eigentlich an zweiter Stelle stehen, in dieser Hinsicht werden wir zuerst beim Herrn sein. Erst die Gemeinde. Eine zweite Beobachtung, die Perle, wie entsteht sie eigentlich? Wie schon gesagt, die Wissenschaft, die alles weiß, ist sich nicht sicher, wie eigentlich eine Perle entsteht. Früher hat man vermutet, in die Muschel, also es sind Muscheln im Meer, da dringt ein Fremdkörper ein, zum Beispiel ein Sandkorn, und die reibt sich am Fleisch der Muschel, verletzt die Muschel, und die Muschel sondert ein Sekret aus, da wird der Fremdkörper eingekapselt und nach bildet sich die Perle. Das wäre natürlich ein sehr schönes Bild auf Christus hin. Es wird heute von manchen Wissenschaftlern diese Ansicht bestritten, aber man gibt eigentlich auch zu, genau weiß man es nicht. In einem Lexikon habe ich eine bisschen andere Erklärung gefunden, die ist aber auch ein schönes Bild aufs Verhältnis Christus-Gemeinde hin. Auf jeden Fall dringt ein Fremdkörper in die Muschel ein. Dieses Lexikon schreibt, Perlen sind runde Perlenmuttergebilde, die sich im Inneren einiger Meermuscheln und Süßwassermuscheln als Folge eines epithelialen Tumors bilden. Bei der Wucherung von Hautzellen scheiden diese zuerst eine Hormonsubstanz und darauf Perlenmutter aus. Dieser ganze Vorgang, dieses ständige Hinzufügen von Perlenmutter, kann bis zu 50 Jahren dauern. Das ist auch eine schöne Illustration über die Entstehung der Gemeinde und Vervollständigung im Lauf von einer längeren Zeit. Begonnen hat alles mit 3000 Seelen, wie Erinnerung, aber der Herr tut täglich neu hinzu, bis die Perle fertig ist. Und das dritte und letzte, die Perle ist während ihres Werdens unsichtbar, nicht zu sehen. Das gilt auch für die Gemeinde. Die Gemeinde ist keine sichtbare Organisation, sondern fürs menschliche Auge ein unsichtbarer Organismus, der sich aus allen wiedergeborenen Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung zusammensetzt. Deshalb sagt Paulus auch den Kolossern, Kolosser 3, Vers 3, Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wie die kostbare Perle in der Muschel drin. Erst dann, wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Dann wird eine Evidenz da sein, wer der Christus ist und wer seine Gemeinde ist. Johannes schreibt in Kapitel 3, Vers 2 in seinem ersten Brief: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es oder er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Was das jetzt konkret bedeutet, da mich dem kommenden Sonntag weitermachen. Ich möchte beginnen eine kleine Serie über das Grundgesetz, das der Herr seiner Perle gegeben hat in der Bergpredigt. Ich versuche euch schon mal das 5. Kapitel im Matthäus-Evangelium zu lesen, damit wir möglichst viel gemeinsam haben am kommenden Sonntag. Es geht um das Grundgesetz der Gemeinde.